Aber die wenigsten Menschen halten es aus, den ganzen Tag mit Geld ausgeben zu verbringen. Das wussten auch diese Mechaniker. Und selbst wenn ihr Vermögen so groß ist, dass sie keine Bedenken haben müssten, dass ihnen das Geld ausgeht, so wird das früher oder später sehr langweilig. Sogar wenn man ins Pensionsalter kommt und das erreicht, möchten viele gerne weitermachen. Ja, sogar einige möchten etwas Neues beginnen, etwas Neues aufbauen. Obwohl sie nun die finanziellen Früchte ihrer Arbeit genießen könnten. Offenbar ist Arbeit besser als Geld dazu angeregt, Sinn, Rhythmus und Kontinuität im Leben zu sichern. Nun werden wir darüber nachdenken, was Arbeit für uns bedeutet und was es heißt, wenn wir nicht arbeiten können. Die Bedeutung der Arbeit wird uns ja erst dann wirklich bewusst, wenn wir in Gefahr stehen, sie zu verlieren. In der Zeit der Überbeschäftigung war es eher schick, sich über die Arbeit zu empören, zu klagen, was man alles zu tun hat und zu sagen, wie man sich freut, auf die Pensionierung ein bisschen rumjammern. Das war schick. Doch das ist heute vorbei. Heute hat das radikal geändert. Heute ist jeder wieder dankbar, wenn er einigermaßen einen Job hat, der ihm eine gewisse Sicherheit, wirtschaftliche Sicherheit bietet. Heute hört man, oh, ich bin froh, dass ich noch eine Arbeit habe. Ich habe zu viel und bin froh. Und wenn ich mal nichts habe und ich kündige jetzt, er soll selber gucken, dann mache ich eine Weltreise und dann finde ich schon wieder was. Die noch nicht so, einem mögen sich bestimmt noch an diese Zeiten erinnern, das ist völlig vorbei, von dem hört man heute praktisch nichts mehr. Heute ist jeder froh, wenn er eine Arbeit hat. Denn heute kann es jeden treffen, ganz gleich in welcher hierarchischen Stufe jemand steht und wie gut er ausgebildet ist. Arbeitslosigkeit bricht dann wie eine Naturkatastrophe in ein Leben hinein. Selbst wenn man es ahnt, es könnte einem treffen, bleibt doch die leise Hoffnung, man werde vielleicht diesmal noch verschont. Und wenn es dann doch eintrifft, dann kommt die absolute Katastrophe in ein Leben hinein. Arbeitslosigkeit bedeutet nicht nur finanzielle Verluste, sie schadet auch der Gesundheit. Arbeitslose sind häufiger krank, haben eine erhöhte Sterblichkeit, werden je länger ihre Situation andauern, depressiv, rauchen mehr, trinken mehr. Gemäß einer Studie der Universität Zürich 1993 heißt es, Erwerbslose sind gemäß einer Studie 2 bis 4 Mal häufiger in ärztlicher Behandlung. Arbeitslose Menschen und insbesondere Leute, die viel in ihre Ausbildung und ihren Beruf investiert hatten, werden durch die Arbeitslosigkeit in der ganzen menschlichen Existenz tief getroffen. Sie werden verletzt und gekränkt. Der Soziologe Oskar Negt meint dazu, Arbeitslosigkeit ist ein Gewaltakt. Sie ist ein Anschlag auf die körperliche und seelisch-geistige Integrität, auf die Unversehrtheit der davon betroffenen Menschen. Sie ist Raub und Enteignung der Fähigkeiten und Eigenschaften, die in einem mühsamen und aufwendigen Bildungsprozess erworben wurden und die in Gefahr sind, zu verrotten und schwere Persönlichkeitsstörungen hervorzurufen. Das tönt dramatisch, aber das ist dramatisch. Wir müssen uns mal vorstellen, gerade das, was wir hörten, Leute, die sehr hohen Bildungsstand haben, plötzlich merken sie, zuerst haben man sie gelehrt, ihr müsst viel, viel Ausbildung machen, viel studieren, viel lernen, dann werdet ihr nie arbeitslos werden. Und nun hat es gerade diese Schicht am schwierigsten, sich wieder zu integrieren. all die Jahre, die sie investieren, gehen plötzlich wie kaputt und verrotten. Und warum die Arbeitslosigkeit dann so eine Wucht auf einen Menschen ausübt, das hat sehr viel mit der Bewertung der Arbeit in unserer Gesellschaft zu tun. Denn die Arbeit hat eine zentrale Rolle im sozialen Leben bei uns, zumindest in der Schweiz, eingenommen. Die Journalistin und Sachbuchautorin Stefanie Winter schreibt, Arbeit ist längst nicht mehr das halbe Leben, sondern das ganze. Und ohne sie ist man nichts. Wenn die Arbeit das ganze Leben ist und sie die Arbeitslosigkeit trifft mich, dann werde ich so fundamental geschlagen, dass das wirklich eine Naturkatastrophe oder einem Unfall, einem Autounfall, wo ich nachher schwer verletzt bin, gleichkommt. Sie schreibt dann weiter, die in unserer Gesellschaft geltende Ideologie, ob sie uns gefällt oder nicht, ist doch, dass der Mensch seinen Wert durch Tätigsein und sichtbaren Erfolg erhält. Erwerbsarbeit wird oft mit Lebenssinn gleichgesetzt. Die für uns so wichtige Anerkennung erhalten wir überwiegend durch unsere Arbeit und die dort erzielten Erfolge. Und das ist bei uns ganz klassisch. Wenn wir jemanden fragen, wenn wir jemanden kennenlernen möchten, dann ist in der Regel, so wie wir das machen, eine der vordersten Fragen, was machst du? Und wenn wir fragen, was machst du, bekommen wir praktisch nie die Antwort, ah, ich habe da ein super Hobby, an dem habe ich Freude, ich habe drei Kinder, die machen mir Freude, sondern wir bekommen die Antwort, ich bin Mechaniker, ich bin Prokurist. Und wir meinen, wenn wir das hören, würden wir den anderen kennen. Wir verfallen der Illusion, dass wir meinen, wenn wir den Beruf des anderen kennen, kennen wir den anderen Menschen. Das ist in anderen Ländern völlig anders. Kürzlich hat mir jemand gesagt in einem Kreis, als wir darüber gesprochen haben, sie hat eine spanische Kollegin. Sie sagt, in Spanien ist das gar nicht so interessant, was man arbeitet. Da spricht man über Familie, über Hobbys, über Dinge, die einem Freude machen und man geht auseinander, ohne vielleicht zu wissen, was der andere für einen Beruf hat. Und hat doch den Eindruck, man hat den anderen etwas besser kennengelernt. Unsere Identifikation hier in der Schweiz ist im Wesentlichen über den Beruf. Und wir meinen, wenn uns jemand sagt, was er arbeitet, wir würden ihn kennen. Wenn die Erwerbstätigkeit mein Leben ist, dann ist nicht nur mein Job im Eimer, wenn ich ihn nicht mehr habe, sondern dann bin ich selbst im Eimer. So fühlen sich dann oft diese Menschen. Ich nehme mich dann selbst als Außenseiter wahr, der nicht mehr so richtig in die Gesellschaft passt. Vielleicht habe ich selbst schon noch damit zu kämpfen, dass ich vielleicht früher in diesem saloppen Ton mitgesprochen habe, ja, arbeitslos sind eh nur die, die nicht wirklich arbeiten wollen. Wer arbeiten will, der hat eine Arbeit. Vielleicht habe ich da jahrelang mitgesprochen, weil ich meiner Arbeit sicher war, jetzt trifft es mich und jetzt trifft mich auch mein eigenes Urteil. Und ich habe mich durch meine Haltung gegenüber Arbeitslosen in früheren Zeiten mein eigenes Urteil gesprochen, habe mich selbst praktisch schon vor Jahren degradiert. Das ist erschütternd und vernichtend. Und so nehme ich mich wahr als einer, der nicht mehr in die Gesellschaft passt, jemand, der nicht mehr dazugehört. Als Arbeitsloser meine ich keine Identität mehr zu haben. Ich ziehe mich viel mehr zurück. Denn das ständige Fragen, was machst du? Und das ständige Antworten müssen, ich bin arbeitslos, ist demütigend und deprimierend. Und weil man das dann nicht mehr möchte, zieht man sich möglichst in seine eigenen vier Wände zurück. Die Wichtigkeit der Arbeit ist allgemein anerkannt und fand deshalb sogar Niederschlag in den allgemeinen Erklärungen für Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen genehmigt wurde. Dort heißt es im Artikel 23 Absatz 1, jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit. Offenbar wird das als ein Menschenrecht deklariert. Der Mensch, der das Recht auf Arbeit hat. Die Wichtigkeit der Arbeit lässt sich eigentlich gut mit unserem Körper vergleichen. Wenn wir uns nicht bewegen würden, wenn wir nur noch rumlägen, dann würde unsere Muskulatur und unsere Gelenke verkümmern und wir könnten nicht mehr gehen. Das heißt, wenn ein Mensch einigermaßen eine Lebensqualität haben möchte, einigermaßen gesund sein, dann muss er sich bewegen. Das ist so, das gehört zu unserem Wesen als Menschen. Bewegen ist nötig, damit unser Leben eine gewisse Qualität hat. Und genauso ist es mit der Arbeit. Um ein gesundes Leben zu führen, müssen wir, wenn wir das können, wenn es uns möglich ist, gesundheitlich, es gibt Menschen, denen ist es gesundheitlich nicht möglich, aber auch die können noch tätig sein. Wir meinen ja nur immer, wenn man etwas verdient, mache man was. Man kann auch was machen, ohne dass man verdient. Also, es ist nötig, dass wir arbeiten. Gott hat sich das nämlich bei der Schöpfung bereits so gedacht, dass wir Menschen arbeiten, dass wir tätig sind. Nicht nur, dass wir laufen müssen, dass wir fit bleiben und uns bewegen, sondern dass wir auch arbeiten sollen. Im Schöpfungsbericht der Bibel steht, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er ihn. Der Mensch wurde als ein Ebenbild Gottes geschaffen. Das ist eine ganz wichtige Überzeugung in mancherlei Bereichen, aber auch hier, wenn es um die Frage der Arbeit geht. Mit anderen Worten, wir Menschen sind unserem Wesen nach Gott sehr ähnlich. In dem, was Gott für Eigenschaften hat, was Gott verkörpert, sind wir ihm sehr ähnlich, weil er uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und Gott zeichnet sich selbst durch eine enorme Schaffenskraft und Kreativität aus. Er schuf die Erde in ihrer ganzen Vielfalt. Wenn wir hier die Vielfalt ansehen und die Kreativität, so müssen wir doch sehen, dass da Gott eine enorme Schaffenskraft zeigt. Und es ist die Schaffenskraft und Kreativität, die in allem Ausdruck findet. Und wir leben in unserer ureigenen Bestimmung, wenn wir arbeiten. Es war Gottes Idee. Er hat diese Schaffenskraft und Kreativität in uns Menschen hineingelegt. Wir müssen das tun. Wir wollen das eigentlich auch. Deshalb wollen wir nicht unbedingt pensioniert sein. Pensioniert werden möchten wir eigentlich meistens mit 30. Mit 65 dann schon weniger. Weil wir mit 65 gemerkt haben, dass wir eigentlich gar nicht so anders sind. Vielleicht die Kräfte ein bisschen nachgelassen, aber der Wunsch, etwas Bedeutungsvolles zu tun, ist geblieben. Und niemand möchte aufs Abstellgleis kommen. Und oft stellt man das dann gleich, Pensionierung gleich, auf das Abstellgleis. Weil Gott das so veranlasst hat, dass wir eigentlich dazu geschaffen sind, um auch tätig zu sein, hat er auch die Verantwortung für die Verwaltung der Erde den Menschen übergeben. So heißt es auch im ersten Kapitel der Bibel, und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Da sehen wir, Gott hat diese Fürsorge oder diese Fürsorge übertragen, also dem Menschen die Aufgabe gegeben, zu verwalten, tätig zu sein, zu wirken. Übrigens, die ganze Schaffenskraft des Menschen findet ja auch Ausdruck in unserer Kreativität. Wenn diese Schaffenskraft nicht im Menschen wäre, wir würden heute immer noch irgendwo sicher nicht hier im Volkshaus sitzen, sondern irgendwo auf einer Wiese. In Zürich gäbe es kein Tram und es gäbe keine S-Bahn, es gäbe nichts, es gäbe keine Autos, nichts. Wir würden irgendwo hausen, wenn es uns dann überhaupt noch gibt. Die Schaffenskraft, die Kreativität, das hat Gott in uns hineingelegt. Und er hat aber gleichzeitig dem auch eine Ordnung gegeben. Und er sagt, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten, aber der 7. Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. Also Gott hat auch dafür gesorgt, dass der Mensch nicht unablässig arbeitet, praktisch 24 Stunden, sondern dass der Mensch einen gewissen Rhythmus hat, auch von Tätigkeit und Ruhe. Es ist so, dass wir in der Arbeit uns als Menschen entfalten und unserer Bestimmung entsprechend leben. Aber leider wurde diese ursprüngliche Idee Gottes teilweise zerstört. Und Ursprung dieser Zerstörung ist die Auflehnung gegen den Schöpfer. Der Mensch wollte das Leben unabhängig von Gott gestalten und das nennt die Bibel dann, oder dem sagen wir, so muss ich sagen, den Sündenfall. Der Moment, wo der Mensch sich von Gott gelöst hat und im Grunde genommen gesagt, Gott, mich interessiert eigentlich gar nicht mehr so wirklich, was du möchtest, sondern jetzt möchte ich eigentlich Gott sein und ich will das Leben bestimmen und sagen, auf was es ankommt. Und das führte dazu, dass wir die Welt zerstören, statt sie zu verwalten. Das ist nicht das Problem Gottes, sondern es ist das Problem des Menschen. Er hat diesen Verwaltungsauftrag praktisch nicht wahrgenommen, sondern wir sind auf dem besten Weg, die Schöpfung zu zerstören. Der Mensch wollte eben unabhängig sein. Die Arbeit verliert ihre ursprüngliche Bedeutung und wird dann zur sinnstiftenden Institution. Die Journalistin und Buchautorin, die ich schon mal erwähnt habe, Stefanie Winter, sieht in dieser Art, wie wir Arbeit begreifen, sogar ein religiöser Akt. Sie schreibt, möglicherweise ist er der religiöse Charakter der Arbeit, heutzutage sogar stärker ausgeprägt als je zuvor, weil er ohne Bezug zu einem gesellschaftlich verbindlichen Wertsystem auskommen muss. Die moderne Gesellschaft hat neben dem Primat der Arbeit kaum eine Leitidee, auf die sich all ihre Mitglieder verpflichten lassen würden. Wir haben keine gemeinsamen Werte mehr, auf die wir uns verpflichten könnten, die uns wertvoll erscheinen, sondern die Arbeit hat diesen Platz voll eingenommen. Wir haben keine Leitideen mehr. Deshalb muss die Arbeit etwas ausfüllen und dieses Manko ausfüllen, was eben hier fehlt. Aber das ist verhängnisvoll. Nietzsche, der bekannte Philosoph, sah schon in seiner Zeit die Bewertung der Arbeit als eine verhängnisvolle Entwicklung. Er sagt, und das ist so bemerkenswert von Nietzsche, er sagt, so wird eine Gesellschaft, in welcher fortwährend hart gearbeitet wird, mehr Sicherheit, so wird eine Gesellschaft, in der fortwährend hart gearbeitet wird, mehr Sicherheit haben. Und die Sicherheit betet man jetzt an als die oberste Gottheit. Interessant. Eine Gesellschaft, die viel Arbeit hat, mehr Sicherheit und nun wird diese Sicherheit angebetet wie ein Gott. Also man muss arbeiten von morgens bis abends, egal was es kostet für diese Sicherheit. Und Nietzsche findet, dass man dafür aber für diese Sicherheit einen hohen Preis zahlt. Und er sagt, in Arbeit verbrauche außerordentlich viel Nervenkraft und entziehe dieselbe dem Nachdenken, Grübeln, Träumen, Sorgen, Lieben, Hassen. Ich habe das Hassen stehen lassen, weil es kein Bibelzitat ist. Ich kann ja Nietzsche nicht das Wort abschneiden. Aber er meint, es bleibt eigentlich nicht mehr die Zeit zum Leben und zum Überlegen, für was wir wirklich da sind. Da hat er wohl recht behalten. Wir haben kaum mehr Zeit über das Leben, über Ziel und Sinn nachzudenken. Selbst in unserer Freizeit sind wir voll beschäftigt. Wir haben eine voll ausgebaute Freizeitindustrie. Und in unserem Wortschatz sprechen wir von Freizeitarbeit. Wir müssen einmal feststellen, in wie vielen Begriffen wir den Begriff Arbeit drin haben. Beziehungsarbeit. Furchtbar. Jetzt muss ich in der Beziehung auch noch arbeiten. Ich komme von der Arbeit heim, komme zu meiner Frau. Jetzt beginnt die Beziehungsarbeit. Dann habe ich die Beziehungsarbeit gemacht und nachher beginnt die Freizeitarbeit. Und nachher komme ich nach Hause und dann beginnt die Schlafarbeit. Da muss ich gucken, dass ich da noch alles richtig mache. Wir sind völlig verarbeitet. Und jetzt, wo die Arbeitslosigkeit ein Problem wird, fallen wir zwangsläufig in ein unheimlich tiefes Loch, das keinen Boden mehr hat. Plötzlich will mich keiner mehr und ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Habe ich meinen Beruf verloren? Habe ich meine Identität verloren? Ich kann nicht mehr sagen, wer ich bin, weil ich keinen Beruf mehr nennen kann. Ich kann nur noch sagen, was ich war. Ich bin jetzt arbeitslos und wenn ich arbeitslos bin, bin ich nichts. Denn ohne Beruf bin ich nichts. Ich bin froh, dass Gott der Arbeit nie diesen Stellenwert gegeben hat, den wir ihr heute geben. Er wollte nicht, dass wir von irgendetwas ganz eingenommen werden und gefangen genommen sind. Auch nicht von der Arbeit, selbst wenn er uns diese Fähigkeit geschenkt hat. Im Leben geht es eben nicht darum, Karriere zu machen und möglichst viel zu verdienen. In diesem Sinne steht in der Bibel, finde ich ein bemerkenswertes Wort in diesem Zusammenhang, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schändlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Da könnte man jetzt Geschichte an Geschichte an Geschichte reihen. Von erfolgreichen Menschen, die am Schluss oft ins Verderben gestürzt sind. Oder finden Sie das anstrebenswert, einen großen Erfolg zu haben, eine große Firma und schon die vierte, fünfte oder sechste Frau und etwa schon acht Kinder, die irgendwo leben? Finden Sie das anstrebenswert? Finden Sie das eine gesunde Existenz? Ich nicht. Das macht unsere Gesellschaft kaputt. Und hier steht das. Arbeit ist gut, aber das höchste Ziel soll nicht sein, so reich wie möglich zu werden. Genügsamkeit ist ein wichtiger Aspekt. Der ist auch wichtig, wenn wir noch ein gutes Einkommen haben. Man könnte ja mal überlegen, ob das, was ich noch anstrebe, was ich noch gerne haben möchte, ob mich das dann auch wirklich glücklich macht. Ob sich der Aufwand lohnt, so einen hohen Preis zu bezahlen? Lohnt es sich, die Familie preiszugeben für etwas, was ich erreichen möchte? Lohnt es sich, Kinder zu haben, die ihren Vater überhaupt nicht mehr kennen? Nicht einmal mehr im Telefon merken, wenn der Vater spricht? Nur um etwas zu erreichen, was man meint, es würde einem glücklich machen. Und wenn man keine Arbeit hat, muss man meist zwangsläufig mit weniger auskommen. Der gewohnte Lebensstandard lässt sich nicht mehr halten. Wir haben gehört, wenn ich ausgesteuert bin, dann muss ich mal zuerst alles aufbrauchen, was ich habe. Und dann werde ich Sozialempfänger. Jetzt kann ich all dem, was ich nicht mehr habe, nachtrauen. Das ist eine Variante, wie man das machen kann. Und ich finde es auch nicht einfach, das hinzunehmen. Ich hätte Riesenprobleme, wenn ich arbeitslos würde und ausgesteuert und alles einfach erst verbrauchen muss und dann Sozialempfänger. Ich hätte Riesenprobleme mit dem. Aber ich kann es dem nachtrauern oder ich kann lernen, zufrieden zu sein mit dem, was ich zum Leben brauche, weil das bekomme ich ja. Und vielleicht realisiert man dann plötzlich, dass Glück und Zufriedenheit nicht zwangsläufig mit Besitz zusammenhängt. Das ist nämlich einer der irrigen Meinungen, die sich so in unserem Denken eingeschlichen haben. Allein diese Einsicht, mit dem zufrieden sein zu können, was man halt dann noch hat, könnte mir als Arbeitsloser helfen, ein bisschen aus meinem Loch herauszukommen. Ein bisschen wieder mit erhobenem Haupt durch mein Ohr zu laufen. Aber das ist die eine Seite, denn es gibt auch noch eine andere Verantwortung der Menschen, und zwar der Menschen untereinander. Jedenfalls erwartet Gott von Christen und eigentlich auch von unserer Gesellschaft, dass man jemandem hilft, wenn man das kann. So heißt es an die Christen geschrieben im 1. Johannesbrief: Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden, wenn er sich ihnen nun verschließt und keine Erbarmen mit ihnen hat. Wie kann der Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Es ist auch eine Herausforderung, vor allem mal Christen sollen lernen, sich untereinander auch zu stützen. Aber es ist auch eine Herausforderung an unsere Gesellschaft, dass wir eigentlich eine Verantwortung füreinander haben. Und dass es nicht nur darum gehen kann, dass jeder darum kämpft, dass er das meiste ergattert, wie das oft üblich ist, sondern dass es darum geht, dass jeder etwas hat. Vielleicht auch mal ein interessanter Gedanke, wenn man sich mit politischen Fragen auseinandersetzt. Dass nicht nur der Starke immer mehr gewinnt, sondern dass auch der Schwache auf seine Kosten kommt. Nun, es gibt für Arbeitslose viele Tipps in Büchern. Ich habe das schon erwähnt, wir haben das auch gehört von Brigitte, was man machen kann. Also eine dieser hervorragenden oder herausragenden Tipps war, man soll praktisch in der Arbeitslosigkeit einen Job suchen, wie wenn mein Job jetzt Job suchen wäre. Also nicht nur einfach, ja, jetzt am Dienstag mache ich eine Bewerbung und am Donnerstag und dann am Freitag vielleicht noch einen, dann kann ich denen sagen, dass ich mich 3-4 Mal beworben habe und dann sollen sie zufrieden sein, sondern dass man da etwas mit Elan dahinter geht. Das hängt auch damit zusammen, dass ich denke, einer Tipp, den man immer wieder liest, ist, dass man, wenn man arbeitslos ist, sich einen geregelten Tagesablauf zurechtlegen soll. Also man soll am Morgen aufstehen, nicht jeden Morgen ausschlafen, sondern zeitig aufstehen und dann eine Tagesstruktur. Dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich jenes. Weil wenn man das nicht macht, dann wird man immer weniger fähig, das ist eben genau das Prinzip von der Bewegung, dann wird man nicht mehr fähig, sich in den Arbeitsprozess hineinzufinden. Das heißt, wenn ich dann eine Arbeit habe, schaffe ich das nicht mehr, weil meine Muskulatur nicht mehr trainiert ist in diesem Bereich. Und etwas anderes, was ich auch noch ans Herz legen möchte, und dann möchte ich zu Tipps kommen, die Sie vielleicht in den Büchern nicht lesen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich um keinen Preis aus bestehenden Beziehungen zurückziehen. Das ist schwierig. Aber geben Sie nicht Freunde und Kreise Preis. Ziehen Sie sich nicht in die vier Wände zurück und schämen sich dort. Gehen Sie raus und leben Sie wie ein Mensch. Nicht wie jemand, der meint, er sei nichts. Und ich möchte Sie besonders auf 3 Aspekte noch hinweisen, die Sie vielleicht in diesen Büchern nicht lesen. Den nächsten werden Sie vermutlich sehr selten lesen, den ersten. Benutzen Sie die Gelegenheit, mit Gott über Ihre Situation zu sprechen. Gott ist ein lebendiger Gott. Und er wird sie hören, wenn sie mit ihm sprechen. Gott fordert uns immer wieder dazu auf, mit unseren Sorgen und Nöten zu ihm zu kommen. Schon im Alten Testament, bist du in Not, heißt es in einem Psalm, so rufe mich zu Hilfe, ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Vielleicht denken sie, dass sie das ja gar nicht können, weil sie das bis jetzt noch nie getan hatten. Sie hatten es nicht getan, als es ihnen gut ging. Jetzt kann ich doch nicht zu Gott kommen, wenn es mir schlecht geht. Ist egal, vergessen Sie das. Die Hauptsache ist, Sie sprechen einmal mit ihm. Gott wird sich freuen. Und es ist oft so, dass Menschen erst dann, obwohl das nicht unbedingt nötig wäre, aber erst dann sich beginnen, Gott zu öffnen, wenn es ihnen schlecht geht. Wenn es ihnen gut geht, meinen sie eh, wir hätten alles selber im Griff. Aber wenn Gott sie sogar auffordert, mit allem zu ihnen zu kommen, dann tun sie es doch. Und wenn sie sowieso in ihren vier Wänden hocken, warum falten sie nicht einmal die Hände, sie müssen sie nicht einmal falten, warum sprechen sie nicht einfach mit Gott? Erklären ihnen ihre Situation und sie werden vermutlich staunen, dass Gott tatsächlich reagiert. Ob es nämlich was nützt oder nicht, können sie erst sagen, wenn sie es probiert haben. Gott kann ihnen Perspektiven öffnen, von denen versuchen Sie es doch. Und wenn Sie Freunde haben, beten Sie mit den Freunden zusammen. Wir machen das immer so. Auch in unserer Gemeinde, wenn wir wissen, dass Menschen mit der Arbeit Probleme haben, wir beten für sie. Wir haben auch schon viel Schönes erlebt. Und vielleicht ist es auch nicht eine Aufgabe oder einen Job, den dann jemand bekommt, aber eine Perspektive fürs Leben, eine Aufgabe, die das Leben auch wieder lebenswert erscheinen lässt. Und Gott kann sie so auch aus einer gewissen Lähmung herausholen. Beten Sie. Zweiter Aspekt. Die Situation der Erwerbslosigkeit reißt oft einen Menschen ganz tief in ein Loch hinein. Meistens, manchmal nicht, am Anfang kommt der erste Schock, dann kommt eben oft diese Phase, wo man denkt, ah, jetzt kann ich ja mal das machen, was ich schon lange machen wollte. Ich hätte auch noch einige Dinge bei mir zu Hause. Und plötzlich kommt dann die Zeit, wo man merkt, so, jetzt wird es mir aber zu bunt. Jetzt halte ich es dann nicht mehr aus. Und das führt dann wie, man ist dann wie gelähmt, wie innerlich erstarrt in dieser Situation. Und ich möchte Sie ermutigen, diese Zeit dazu zu nutzen, um sich über Ihr Leben Gedanken zu machen. So wie man das bei Menschen beobachtet, die knapp am Tod vorbeigehen. Die einen, die leben nachher weiter, wie das nichts geschehen wäre. Und es gibt Menschen, die nehmen diesen Anlass, dass sie jetzt noch einmal praktisch das Leben geschenkt bekommen haben, nehmen sie zum Anlass, um über ihr Leben nachzudenken, um Bilanz zu ziehen und ändern Dinge in ihrem Leben. Die Situation der Arbeitslosigkeit könnte helfen, alles einmal zu hinterfragen, was ich für wertvoll erachtete. Und vielleicht zu entdecken, auch dass da und dort meine Einstellungen vielleicht auch ein Stück lieblos waren bis anhin gegenüber Arbeitslosen. Und wenn ich da mit mir selber ehrlich werde, kann auch da eine gewisse Gesundung geschehen. Und für diesen Prozess kann ich Ihnen übrigens ein ganz wichtiges Hilfsmittel empfehlen. Lassen Sie Gott durch die Bibel in Ihr Leben hineinsprechen. Lesen Sie, das können Sie in Ihren Tagesablauf hineinnehmen, jeden Tag einen kurzen Abschnitt. Nehmen Sie sich nicht vor, dass Sie 2-3 Kapitel lesen. Das halten Sie dann vermutlich in der Regel vielleicht eine Woche durch. Sagen Sie 2-3 Verse. Lesen Sie mal das Johannesevangelium und wenn Sie es dann packt, Sie sagen, ja, das ist ja spannender, als ich überhaupt je gedacht habe, dann lesen Sie es natürlich einfach weiter. Bleiben Sie dran. Geben Sie Gott die Chance, auch so in Ihr Leben hineinzuleuchten und vielleicht gerade bei der Überlegung, was geht es eigentlich im Leben, dass auch hier mal Gott ein Stück weit ihr Leben beleuchtet. Und Sie können das übrigens auch bei uns eine Bibel erwerben. Und falls Sie kein Geld haben, dann schenken wir es Ihnen gerne. Oder Sie können auch einen unserer Kurse besuchen, die wir machen. Das sind einerseits Aufatmen, da beginnt einer im Januar. Das ist ein Kurs für Leute, die es wissen wollen. Da geht es eben auch um die Lebensfrage, Aufatmen, das Leben neu beginnen, wo wir ihnen erklären, um was es geht, wer Gott ist, wie das mit dem Heiligen Geist zu verstehen ist, wer Jesus ist, was er gemacht hat, was Sünde ist. Und da haben Sie die Gelegenheit, das mal zu hören und dann Fragen zu stellen. Dann gibt es auch ein Nachtessen. Auch hier, Sie sind herzlich willkommen, wenn Sie arbeitslos sind und zu wenig Geld haben, um diesen Kurs zu finanzieren, dann genieren Sie sich nicht. Für uns ist das keine Schande, dann schenken wir Ihnen das gerne. Für die, die sich das leisten können, kostet der Kurs eigentlich 80 Franken mit dem Essen alles inbegriffen. Wir haben einen Kurs G. Das ist ein Kurs, mit dem Sie ganz persönlich mit jemandem zusammen diese Fragen bewegen können, wer Gott ist, was das Leben soll. Das ist ein Kurs, da trifft man sich zu zweit, bereitet etwas vor dann zu Hause und Sie können auch dann, wenn Sie möchten, auch die Kassette noch kaufen von diesem Vortrag. Und dem Interview, denke ich, das ist vermutlich auch drauf, können Sie gleich beim Ausgang dann mitnehmen. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch etwas ganz Wichtiges sagen. Wenn Sie meinen, dass niemand Sie will, wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie ein Nichts sind, dann kann ich Ihnen sagen, da täuschen Sie sich kolossal. Einer will Sie. Einem sind Sie ganz wichtig. Einer liebt Sie. Und es ist niemand geringerer als der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich denke, dass wir im christlichen Abendland dieser Aussage etwas müde geworden sind. Ja, klar, die christlichen Abendland kommen immer mit dem lieben Gott, aber wissen Sie, das ist gar nicht selbstverständlich, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde Sie ganz persönlich liebt. Denn ich kann nicht erwarten, dass Bundesrat Gusch-Bär mich liebt. Und der ist viel weniger hoch als Gott. Uns ist oft gar nicht bewusst, was für eine Botschaft das ist. Gott des Himmels und der Erde, der alles geschaffen hat, liebt dich ganz persönlich. Du bist ihm wichtig. Der dich erschaffen hat, der dich gemacht hat, der hat die Absicht, dich ganz zu lieben. Deshalb heißt es in der Bibel, aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Und diese Liebe, die hier angesprochen ist, in dieser Aussage, hat einen Namen. Das ist Jesus Christus. Er hat uns Jesus Christus geschenkt. Das ist die Liebe Gottes. Das ist der Beweis der Liebe Gottes. Denn Jesus ist für uns in die Welt gekommen. Er ist für uns, eben für unsere Sünde, das Problem vom Sündenfall. Deswegen ist er gekommen, um das auszuräumen. Deshalb ist er gestorben, damit wir wieder mit Gott versöhnt werden, mit ihm in ganz enger Verbindung leben können. Vielleicht denken Sie, ja, das ist schön und recht und das hört man ja ab und zu und vielleicht schon gelesen, aber das gilt ja für mich nicht, denn ich bin ja eben ein Nichts. Und sogar im christlichen Bereich bin ich ein Nichts. Ich gehe ja vielleicht nicht mal in eine Gemeinde, bin vielleicht ganz zufällig gerade hier reingerutscht, weil mich irgendjemand eingeladen hat und ich nicht Nein sagen konnte, aber wie auch immer. Wenn das der Fall ist, umso besser, wenn du meinst, du seist ein Nichts, umso besser. Genau diesen Nichtsen schenkt Gott seine besondere Aufmerksamkeit. Genau die interessieren ihn. Weil bei Gott ganz andere Wertmaßstäbe gelten als bei uns. Das haben wir auch eingangs gehört. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, Das hat Gott erwählt. Damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was ihnen etwas gilt. Bei Gott sind die Maßstäbe völlig anders. Gott ist nicht beeindruckt, wenn ich Direktor bin einer großen Versicherungsgesellschaft. Ich bin vielleicht beeindruckt, wenn ich mit dem zu Mittag gegessen habe und sage, nee, ich habe da mit einem zu Mittag gegessen, der ist Direktor von der großen Versicherungsgesellschaft. Gott interessiert das an sich überhaupt nicht besonders. Ob jetzt da einer sitzt, der Direktor einer großen Versicherungsgesellschaft ist, oder ob da einer ist, der, weiß ich was, Briefmarken verkauft, ist doch Gott völlig egal. Gott sieht uns Menschen als Menschen und nicht als Beruf. Und deshalb zeigt er seine Zuneigung besonders denen, die meinen, sie seien nichts, weil die es auch schätzen, geliebt zu werden. Die anderen meinen oft, sie brauchen das noch gar noch nicht. Egal, ob du Arbeit hast oder nicht, einer will dich. Einer ist außerordentlich interessiert an dir. Auch als arbeitsloser Mensch bist du ein wertvoller Mensch, der Bedeutung hat. Du kannst erhobenen Hauptes deine Wohnung und dein Haus verlassen. Du kannst erhobenen Hauptes einkaufen gehen. Denn einer will dich und einer liebt dich und in den Augen eines des Höchsten bist du wertvoll. Es gibt nämlich viel wichtigere Werte im Leben, als eine gute Arbeit und viel Geld zu haben. Es ist die Tatsache, dass mich einer will, dass ich ihm ganz wichtig bin. Unabhängig, was dich beschäftigt, bei Jesus findest du eine neue Qualität des Lebens, einen Frieden und eine Geborgenheit, die du bis jetzt vielleicht noch nicht erlebt hast. Du wirst eine Liebe erfahren, die dir bis anhin fremd war. Kürzlich hatte das die Ex-Miss Schweiz Stefanie Berger erfahren. Sie sagt, früher sei sie oft lustlos und schlecht gelaunt gewesen. Ich fand mein Leben anstrengend und mühsam. Sie war doch erfolgreich, oder? Ich weiß gar nicht. Aber sie fand es anstrengend und mühsam. Und so sagt dieser TV-Star, nun habe sie das Leben neu kennengelernt durch den Glauben an Jesus Christus. Und wie der Blick im Vorspann der Geschichte mit großen Lettern hervorhob, darüber die Schlagzeile, so fand ich zu Gott. Wunderbar. Da hat ein Mensch entdeckt, der sogar eigentlich Erfolg hat, hat ein Mensch entdeckt, dass es noch etwas viel Größeres gibt. Etwas, was dem Leben viel mehr Bedeutung gibt, als in Zeitschriften zu erscheinen und ab und zu mal so in den Klatschspalte über einem etwas gesagt wird oder am Fernsehbildschirm zu stehen. Da gibt es etwas, was das Leben fundamental verändert. Und das hat sie erlebt. Und glücklicherweise, öffentlich gesagt, das ist natürlich klar, wer das erlebt, der kann nicht schweigen. Weil das der Glaube an Jesus Christus verändert dein Leben so innerlich, dass ich einfach davon erzählen möchte. Wunderbar, dass das Stefanie Berger, die Ex-Miss Schweiz, erlebt hat und jetzt dankbar ist, dass sie Jesus Christus kennt. Jesus sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Also, Job im Eimer, mich will einer. Ich bete. Ich bin froh, Vater, dass wir eine wunderbare Nachricht haben in diese Welt hinein. Nämlich, dass du uns Menschen liebst und dass deine Wertmaßstäbe ganz anders liegen als unsere. Und dass wir bei dir angesehen sind, nicht wegen unserem Beruf, Nicht wegen dem, was wir leisten könnten, sondern weil wir Menschen sind, Geschöpfe, die du gemacht hast. Und weil wir die Zuneigung, die du uns schenkst, annehmen. Ich danke dir, Jesus, dass du für uns in diese Welt gekommen bist und für uns gestorben und auferstanden. Dass es für unser Leben Hoffnung gibt. Und dass du unser Leben verändern kannst, wie das von Stefanie Berger. Etwas Neues aus uns machen. Uns eine Freude, eine Geborgenheit, eine Hoffnung schenken, die wir nicht produzieren können als Menschen. Mit allem können wir zu dir kommen. Ich danke dir. Wir sind nicht im Eimer, denn du liebst uns. Und bei dir sind wir willkommen, so wie wir sind.